Ja, ihr Lieben, ich muss uns auffordern, etwas zu tun, was man an einem Sonntagmorgen ungern tut. Wir müssen uns nochmal arg konzentrieren. Man sitzt ja gern Sonntagmorgens da und hört der Predigt zu, aber wir müssen nochmal kurz in uns gehen. Wir haben es schon gehört, es ist der letzte Teil einer Predigtreihe und die ersten Teile der Predigtreihe liegen schon Wochen zurück. Also wir müssen schon fast von damals sprechen. Deshalb erinnern wir uns nochmal kurz aktiv, was waren das denn für Predigtteile? Es ging um Freunde von Jesus. Freunde von Jesus, und wir haben diese Abkürzung KIGA gehört. Da unten sehen wir nochmal die Zusammenfassung des Ganzen. Das ging um Kranke, um internationale, Gefangene, Gebundene und um Arme. Und da haben wir von Clemens etwas über Internationale gehört. Wir haben gehört, wie Jesus sich in einem Rahmen bewegt hat, der sehr multikulturell war. Wir haben etwas über Gebundene von Andi gehört und Gefangene in erweiterten Sinne. Wir haben etwas über Arme gehört von Manuel und auch wie wir damit umgehen können heutzutage. Passend zum Thema bin ich krankheitsbedingt ausgefallen. Das Thema Kranke hat noch gefehlt. Das dürfen wir heute nachholen. Es soll heute um Kranke gehen. Und Jesus, ein Freund der Kranken. Ich denke, Krankheit ist so etwas, was einen jeden von uns betrifft. Entweder kennen wir jemanden oder sind selbst schon mal erkrankt gewesen. Wir können uns damit gut identifizieren, weil es so etwas Alltägliches ist. Und als ich darüber nachdachte, dachte ich, Krankheit gehört eigentlich zu den gerechtesten und zu den ungerechtesten Umständen, die wir heutzutage kennen. Es ist total gerecht. Krankheit ist universell. Es betrifft Männer, Frauen, Kinder, Reiche, Arme. Krankheit interessiert sich nicht für Einkommen, für Status, für Geschlecht, für Religion, es betrifft einfach jeden. Es ist vollkommen gerecht verteilt. Und es ist auch vollkommen ungerecht, es trifft immer die Falschen. Immer die, die es nicht verdient haben, oder? Kennen wir das nicht so? Das ist Krankheit, ja, und Krankheit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und es hat sich im Laufe der Zeit auch nicht verändert. Wir dürfen heute uns darüber unterhalten, was war denn Krankheit zur Zeit Jesu und warum hat Jesus besonders kranke Menschen im Auge gehabt. Walter Winchell sagte einmal, ein wahrer Freund ist einer, der zu uns kommt, wenn der Rest der Welt sich abwendet. Und ich glaube, das trifft's. Ja, ein wahrer Freund ist jemand, der kommt, wenn der Rest der Welt sich abwendet, keine Zeit hat. Und das kann schnell passieren, wenn man krank wird, wenn man vielleicht längere Zeit krank wird. Und da dürfen wir jetzt gucken, wie ist Jesus mit solchen Menschen umgegangen. Ich finde es wichtig, wenn wir über Krankheiten, vor allem zur Zeit Jesu sprechen, dass wir uns überlegen, was bedeutete Krankheit damals und was ist die Krankheitsentstehungstheorie damals. Krankheitsentstehung ist immer eine Theorie, auch heutzutage. Es ist immer etwas, was damit zusammenhängt, was für Erfahrungen haben wir mit Krankheit, was sagt unsere Medizin, was sagt die überwiegende Religion, die vorherrschende Religion dazu. Und so bildet man sich eine Theorie, warum Menschen krank werden oder warum sie nicht krank werden. Ich hatte leider einmal den Auftrag, ich musste einem Kranken mitteilen, dass er einen Tumor hatte. Ich habe alles vorbereitet, die Röntgenbilder ausgedruckt, bin zu ihm reingegangen, habe ihm das Bild gezeigt, habe ihm erklärt, was es ist. Und da sagte dieser Mann, das kann gar nicht sein, ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Also was war seine Theorie? Die Theorie bestand darin, wenn ich Sport mache, wenn ich mich gesund ernähre, wenig Stress habe, vielleicht ein paar Ginkgo-Präparate esse, dann werde ich 100 Jahre alt und bleib gesund. Nicht, das war sein Denken über Krankheitsentstehung und leider denkt Krankheit da anders und so bitter es war, die Diagnose stimmte. Was haben Menschen zur Zeit der Bibel über Krankheitsentstehung gedacht? Und da muss ich differenzieren, es ist nicht biblische Wahrheit, sondern es ist das, was Menschen damals über Krankheit gedacht haben. Nicht, das ist nicht das, was Gott über Krankheit sagt. Wir finden oft in der Bibel den Zusammenhang, dass Menschen, die krank waren, auch immer geglaubt haben, dass es einen geistlichen Aspekt einer Krankheit geben muss. Das war dem israelitischen Volk so, das war bei den Völkern außenrum so. Das kennen wir auch heutzutage noch bei naturverbundenen Religionen, zum Beispiel, wenn man an die chinesische Medizin denkt, da ist ja auch mal was mit Yin und Yang, nicht? Da ist immer irgendwie ein geistlicher Aspekt dabei. Und so ähnlich können wir uns das auch vorstellen zu Zeiten Jesu, aber auch zu Zeiten des Alten Testaments. Man ging immer davon aus, wenn man eine Krankheit hatte, dann gab es auch einen geistlichen Aspekt dahinter. Ein Beispiel möchte ich uns anführen. Wir lesen Lukas 13, Vers 11. Da heißt es, und siehe, eine Frau war da, sie hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte, und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Also wir lesen hier von einem Geist, der sie krank machte. Nicht, das hat der Schreiber des Buches so beschrieben, wie man das damals verstanden hat. Und ich finde wichtig zu behaupten, das war kein Dämon. Und warum bin ich mir da so sicher? Weil ein Vers weiter, als Jesus diese Krankheit heilt, lesen wir Folgendes. Da sagt Jesus, er sah sie an, rief sie zu sich und sprach, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit, und legte die Hände auf, und sogleich richtete sie sich auf. Ja, wir lesen keine Geistesaustreibung. Es gibt auch Krankheiten, da treibt Jesus einen Geist aus, aber in dem Fall nicht. Und deshalb bin ich mir sicher, dass es einfach eine Beschreibung der Krankheit war, wie Menschen das damals gesehen haben. Also das ist wichtig zu verstehen, wenn wir über Krankheit zur Zeit Jesu nachdenken, dass das nicht nur ein Zusammenhang von einem körperlichen Gebrechen war, sondern das Ganze auch eine geistliche Dimension hatte. Was auch damals häufig mit Krankheit zu tun hatte, war der Gedanke, Krankheit ist eine Strafe. Und da finden wir einen Vers in der Bibel zu, da sagt in 2. Mose 15, 26 Gott selbst, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich dir keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Da hat Gott ein Versprechen gegeben, aber auch das war damals ein Gedankengut, was in vielen Köpfen verankert war. Eine Krankheit ist eine Strafe Gottes. Und deshalb, weil Gott gerecht ist, muss auch die Krankheit gerecht sein, weil sie ja eine Strafe ist. Wir finden das bei den Freunden von Hiob, die immer wieder bei Hiob sagen, es muss doch etwas gegeben haben in deinem Leben. Denk doch drüber nach, das ist doch gerecht, dass du diese Strafe hast. Und gerade deshalb, weil es ja gerecht war, finden wir es auch, dass Menschen, die eine gewisse Krankheit hatten, zum Beispiel nicht mehr in den Tempel gehen konnten, weil sie mussten ja etwas getan haben, was diese Krankheit verursacht hat. Also sie mussten ja Sünder gewesen sein, damit sie krank wurden. Deshalb ist es auch ganz normal, dass ein Sünder nicht in den Tempel gehen darf. Also wir sehen, das ist damals wirklich verheerend gewesen, manchmal krank zu sein, weil jeder von außen sich gedacht hat, was hat dieser Mensch eigentlich gemacht? Es ist nicht immer falsch, das muss ich auch dazu sagen. Manchmal ist ist Krankheit sogar die Strafe einer gewissen Sache. Wir finden das auch in der Bibel bei Herodes, der plötzlich eine Bauchkrankheit hatte, wo dann steht, weil er Gott nicht die Ehre gab. Nicht? Wir lesen von Zacharias, der blind wurde, weil er Gott nicht geglaubt hat. Auch das kann sein, aber es ist problematisch, wenn wir versuchen, immer Krankheit als Folge einer Sünde darzustellen. Und vor allem ist es schwierig, wenn sich der Kranke gar keiner Schuld bewusst ist. Auch das kann es natürlich geben. Dann ging man nämlich davon aus, gerade auch zu der biblischen Zeit, ja, wenn er es nicht gewesen ist, dann müssen es seine Eltern gewesen sein. Auch da finden wir ein Beispiel in der Bibel, in Johannes 9, Vers 1, da lesen wir, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geworden war, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Also wir sehen, auch zur Zeit Jesu war dieser Gedanke noch sehr präsent. Es muss eine Ursache haben, dass jemand krank ist. Und wir können uns über die Absurdität dieser Frage natürlich unterhalten, wie soll dieser Mensch gesündigt haben, damit er blind geboren wurde? Das ist für uns heute verständlich, dass es nicht sein kann. Und Jesus nimmt auch in den nächsten Versen diesen Gedanken den Wind aus den Segeln und erklärt, warum dieser Mensch krank ist. Er sagt nämlich, damit Gott verherrlicht wird. Das klingt für uns altertümlich. Aber ich möchte an der Stelle schon uns zur Vorsicht aufrufen. Leider ist das ein Gedankengut, was auch unter Kindern Gottes heutzutage vorkommt. Man spricht das nicht immer aus. Nicht? Aber manchmal, wenn jemand krank wird, dann kommt vielleicht der Gedanke hoch, ich habe schon eine Idee, warum das den getroffen hat. Vorsicht bei solchen Gedanken, also das steht uns nicht zu. Ich erinnere mich daran, dass ein Bruder, der im Sterben lag, Besuch von einem anderen Bruder aus der Gemeinde bekam und der zu ihm auf seinem Krankenbett sagte, das ist Gottes Strafe dafür, dass du Schweinefleisch gegessen hast, weil die Bibel sagt ja, isst kein Schweinefleisch. Nicht, das, da hat man sich gedacht, naja, das wird schon die Strafe Gottes sein. Deshalb, das ist heutzutage auch noch in manchen Kreisen leider verbreitet und ich möchte uns davor warnen, dass wir uns vor solchen Gedanken fernhalten. Es kann sein, dass es so, dass es der Fall ist, dass Krankheit auch heutzutage eine Strafe ist, aber das muss jeder Mensch selbst vor Gott prüfen und das darf man auch vor Gott prüfen. Ich möchte mit uns einen ganz kurzen Exkurs machen. Ist Krankheit die Folge von Sünde? Ja, die Antwort ist eindeutig ja. Wir lesen dazu in Römer 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also ja, der Grund aller Krankheit ist die Sünde. Weil die Sünde hat uns den Tod in die Welt gebracht, uns als Vorboten des Todes natürlich Krankheit, Schmerzen, Leid. Ist das bei einer persönlichen Krankheit immer so? Nein. Da finden wir auch ganz viele Beispiele in der Bibel. Ich habe schon einige erwähnt, bei Hiob, bei dem Blindgeborenen. Das ist nicht so, dass persönliche Krankheit die Folge einer Sünde ist. Und ich denke, das kann natürlich auch sein, aber das ist diesen Menschen dann auch bewusst. Natürlich kann Gott heutzutage auch noch Krankheiten und Schmerz als Warnhinweis benutzen. Wir finden zu Hiob, da finde ich einen schönen Text, denn da heißt es, auf diese Weise redet Gott, auch warnt er ihn durch Schmerzen auf dem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern und so weiter. Eine Beschreibung eines Erkrankten. Ja, das kann auch heutzutage noch passieren, aber ich bin mir ganz sicher, ich habe auch von vielen Geschwistern gehört, die das erlebt haben, die da krank wurden, die wussten genau, warum diese Krankheit da war. Und das dürfen wir als Außenstehende nicht beurteilen. Das, finde ich, ist etwas ganz Wichtiges und das hat Jesus auch nicht getan. Jesus hat nicht den Leuten immer erst gesagt, warum sie krank waren und sie dann geheilt. Das wussten viele selbst. Wie geht Jesus mit Krankheit um? Wie ging Jesus damals mit Krankheit um, wenn er Kranken begegnet ist? Wir lesen ungefähr 27 Mal, nicht ungefähr, genau 27 Mal davon, dass Jesus Kranke geheilt hat, Tote auferweckt hat, was ich mal auch unter Krankenheilung zusammenfassen würde, ist natürlich ein etwas größerer Aspekt der Krankenheilung. Einen schönen Vers dafür finden wir in Matthäus 4, 23, da heißt es, und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Kranken und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Qualen, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte und er machte sie gesund. Und wir können uns schon vorstellen, warum das etwas Besonderes war zur damaligen Zeit, weil wie ich vorher erwähnt hatte, war Kranksein etwas, was gesellschaftlich nun zumindest mal kritisch beäugt wurde. Und es gab Krankheiten, die wir hier auch lesen, mit denen wollten Menschen aus der Gesellschaft nichts zu tun haben. Es gab Aussätzige, es gab Besessene. All das waren Menschen, von denen sich die Gesellschaft fernhielt. Und Jesus geht auf diese Menschen zu und heilt sie und spricht mit ihnen und verbringt Zeit mit ihnen. Ich konnte mich dessen nicht entwehren, uns vielleicht mal ein paar häufige Erkrankungen aus der Zeit Jesu noch mal kurz vor Augen zu führen, was hatten die Menschen damals? Wenn wir heutzutage von einer schweren Erkrankung sprechen, dann denken viele sofort an ein Tumorleiden, an eine fortschreitende Erkrankung, vielleicht an eine psychische Erkrankung, die einen arbeitsunfähig macht. Was hatten die Menschen damals vorwiegend oder wovon lesen wir häufig in der Heiligen Schrift? Das eine, was ganz schlimm war, war der Aussatz. Der Aussatz wird häufig übersetzt mit Lepra, bedeutet schuppig, rau. Es war eine Veränderung der Haut, Man weiß nicht ganz genau, ob das die gleiche Krankheit ist, die wir heutzutage als Lepra verstehen. Aber zumindest war es etwas, was man von außen gesehen hat. Und wenn es das Gleiche ist, was wir heutzutage darunter verstehen, dann war es eine Krankheit, die zu einem Fäulnisprozess führte, wo mit der Zeit vielleicht Finger abfaulten, Teile des Gesichtes abfaulten, etwas, was einen entstellte. Und diese Menschen mussten, sobald diese Krankheit festgestellt wurde, von der Gesellschaft ausgeschlossen leben, in gewissen Bereichen, in gewissen Zonen. Und immer, wenn sie durch die Stadt gingen oder irgendwo hingingen, mussten sie das kundtun, indem sie unrein riefen, dass jeder wusste, man darf diesen Menschen nicht zu nahe kommen. Wir können uns vorstellen, was das für so einen Menschen bedeutet, der vielleicht jahrelang immer unrein rufen muss, der keinen Kontakt zu Menschen hat und plötzlich kommt Jesus, spricht mit ihm, vielleicht seit Jahren ein normales Gespräch, rührt diese Menschen an. Das muss etwas ganz Besonderes für diese Menschen gewesen sein. Ich finde es auch einen interessanten Fact, den ich noch mitgeben möchte, einfach nice to know. Im Mittelalter wurden Menschen, die Lepra hatten, man hat das damals auch die Lazarus-Krankheit genannt, hat man solche Menschen in sogenannte Lazarus-Häuser untergebracht und das ist der Ursprung unseres heutigen Wortes von Lazarett. Einfach, dass wir wissen, selbst in diesem deutschen Wort steckt ein biblischer Ursprung. Was für weitere Erkrankungen gab es? Wir haben auch hier gelesen von Gelähmte, wir lesen viel von Lähmungen, von Missbildungen. Das ist eine Erkrankung oder ein Trauma, was häufig dazu führt, dass Menschen arbeitsunfähig wurden, dass Menschen betteln mussten, dass Menschen sich ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen konnten. Und ganz schlimm war das natürlich für Menschen, die zum Beispiel Leviten waren, die im Dienst stehen. Da heißt es nämlich, dass in 3. Mose 21, dass Leviten, die jetzt einen gebrochenen Arm haben, die entstellt sind, dass die diesen Dienst nicht tun dürfen. Nicht? Das heißt, wie schnell konnte es passieren, dass jemand, der mitten im Leben stand, durch einen Unfall plötzlich gelähmt war, plötzlich nicht mehr seine Arbeit tun durfte und dann existenzielle Ängste haben musste. Wir lesen viel von Blinden und Tauben, die natürlich auch gesellschaftlich immer auf Hilfe angewiesen waren. Es gab wenig Arbeit, die so ein Blinder oder ein Tauber tun konnte. Und wir finden das auch hier, es gibt Besessene. Manche Bibelübersetzungen beschreiben das mit Epilepsie, das traue ich mich nicht. Ich möchte das auch nicht gleichsetzen. Epilepsie ist eine neurologische Erkrankung, mit der man gut leben kann. Ich habe noch keinen Epileptiker gesehen, von dem aus plötzlich 600 Schweine sich in Abhang hinunterstürzen. Also das ist nicht das Gleiche. Epilepsie ist eine normale neurologische Erkrankung. Damals gab es, und es gibt sicher auch heute noch, wirklich Menschen, die mit Dämonen besessen waren. Und da lesen wir auch immer wieder, dass Jesus solche Menschen heilt, dass er diese Dämonen austreibt. Jesus war ein Freund der Kranken. Die Menschen bezeichnen ihn als Freund der Zöllner und Sünder. Und wir haben gehört, dass ja Krankheit und Sünde oft zusammengehalten wurde. Man könnte auch sagen, Jesus ist ein Freund der Zöllner und Kranken. Jesus geht auf diese Menschen zu, Jesus verbringt Zeit mit ihnen, Jesus heilt sie, diese Menschen. Ich finde gerade dieses Letzte, dass Jesus diese Menschen heilt, hat nichts mit irgendwelchen medizinischen Handlungen zu tun. Nicht? Jesus war im direkten Sinne kein Arzt. Das erkennen wir auch daran, dass er überhaupt keine medizinische Zeremonie veranstaltet hat. Es werden Menschen geheilt, die stehen direkt vor ihm, es werden Menschen geheilt, die sind weit entfernt. Manchen legt er die Hand auf, manchen spricht er nur ein Wort. Bei manchen macht er ganz komische Dinge, was medizinisch sehr fragwürdig ist. Er schmiert ihnen irgendwas in die Augen. Trotzdem werden sie gesund. Also man sieht, Jesus war kein Arzt. Es ging Jesus auch, eigentlich war diese Krankenheilung auch mehr dafür da, um Menschen auf die Ursache der Krankheit hinzuweisen. Und es ist typisch für Jesus, dass er immer wieder darauf hinweist, was sind die Ursachen der Krankheit. Er sagt ihnen, deine Sünden sind dir vergeben. Geh hin, sündige hinfort nicht mehr. Da hat Jesus keine Berührungsängste mit solchen Menschen und verbringt gerne und viel Zeit mit ihnen. Ich habe mich gefragt, wie sieht es heutzutage bei uns aus? Haben wir vielleicht Berührungsängste mit Menschen, die erkrankt sind? Und ich gehe natürlich jetzt nicht davon aus, dass jemand eine Grippe hat und wir gehen nicht zu ihm, weil wir Angst haben, uns anzustecken, was völlig normal und auch sinnvoll ist. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht um Menschen, die eine Krankheit haben, die für uns vielleicht komisch ist, ja, die man nicht so direkt fassen kann. Vielleicht jemand mit einer psychischen Erkrankung, die man nicht so ganz versteht. Vielleicht jemand, der demenziell erkrankt ist, wo man sich gar nicht mehr so richtig mit ihm unterhalten kann. Sind es Menschen, wo wir auch mal Zeit investieren, oder sind das Menschen, vor denen wir eher Berührungsängste haben? Wie können denn solche Menschen auch zu unseren Freunden werden, wenn Jesus auch sich Zeit für solche Menschen genommen hat? Ich denke, ein sehr wichtiger Aspekt davon ist, auch mal Zeit in solche Menschen zu investieren. Ja, das geht nicht von allein. Das sind oft keine gemütlichen Nachmittagsbesuche beim Kaffee. Das sind manchmal Zeiten, die herausfordernd sind. Und manchmal weiß man auch nicht, hat derjenige davon jetzt profitiert oder nicht. Und das werden wir auch oft nicht erfahren. Und trotzdem ist es so, dass in diesen Menschen etwas passiert. Ich erinnere mich, ich hatte einmal an einem Sonntag wieder Visitendienst, also Dienst im Krankenhaus. Und das einzig Gute an diesen Sonntagsdiensten ist, dass ich Zeit habe und nicht so schnell durchlaufen muss. Und da war eine demente Frau, die immer nur Unverständliches oder nicht Zusammenhängendes erzählte. Und dann sah ich auf ihrem Nachttisch die Bibel liegen und so ein kleines Büchlein mit Tagesandachten. Dann habe ich sie gefragt, haben Sie heute schon die Tagesandacht gelesen? Nein. Dann habe ich sie gefragt, ob ich sie vorlesen darf. Dann hat sie irgendwas gebrummelt und ich habe das ja verstanden und habe das mal aufgeschlagen, ihr den Vers gelesen, den Text, der da drunter stand. Sie hat es gut zugehört und danach fing sie wieder an, Dinge zu erzählen, die keinen Zusammenhang hatten. Und ich habe mich, muss ich wirklich bekennen, gedacht, naja, das war jetzt wieder vertane Liebesmühe, diese Zeit. Als ich in dem Zimmer fertig war, wollte ich gerade rausgehen, fast an die Türklinke, und in dem Moment zitiert diese Frau mir den Vers, den ich ihr gelesen habe aus der Bibel. Es war für mich wirklich eine Bestätigung, wir wissen nicht, was diese Zeit, dieser geistliche Austausch den Menschen bedeutet. Und das können wir auch nicht erfahren. Wir werden das Krankheitsbild nicht verstehen. Wir werden nicht verstehen, was in diesen Menschen passiert. Aber es ist trotzdem etwas, was diese Menschen bereichert. Für mich noch ein wichtiger Aspekt, gerade im Zusammenhang mit Krankenheilung. Es ist ja auch oft ein Thema in christlichen Kreisen, Krankenheilung. Ist Krankenheilung christlicher Auftrag, habe ich mich gefragt. Kurzer Exkurs. Es gibt in Gruppen unnüchterne Bewegungen, sage ich mal vorsichtig, wo Heilungsgottesdienste veranstaltet werden, wo man in einem Gottesdienst verspricht, dass alle Menschen, die da sind und die geheilt werden wollen, auch geheilt werden. Ist das das, wozu die Bibel uns auffordert? Ist das etwas, was biblisch ist? Ich war einmal in solchen Gottesdienst eingeladen. Man sagte mir, es geht um einen Krankengottesdienst. Plötzlich war ich mitten in so einem Heilungsgottesdienst. Deshalb, es war für mich sehr befremdlich. Und was der Prediger immer wieder sagte, war, Krankheit ist etwas Sündiges, etwas Schlimmes. Krankheit muss geheilt werden. Stimmt das so? Er sagte auch, Jesus hat alle Kranken geheilt. Stimmt das so? Nein, das stimmt nicht. Jesus hat nicht alle Kranken geheilt. Wir haben hier gelesen, er heilte alle Kranke, das ist richtig in dem Vers. Aber wir denken nur mal an den Kranken, an diesen kranken Gelähmten, der in den Hallen lag. Da lesen wir, da sind 5 Hallen voll, aber Jesus geht zu einem einzigen. Und warum ist es so, dass Jesus nicht alle Kranke heilt? Weil für Jesus wichtig ist, dass auch durch diese Wunder, die passieren, Gott verherrlicht wird. Gott soll im Mittelpunkt stehen. Das soll eine Verherrlichung Gottes sein. Er hat nicht inflationär einfach über ganz Israel die Krankenheilung ausgesprochen, was er sicher auch hätte tun können. Und Krankheit ist auch nicht immer schlecht. Auch das wird immer gesagt, also das wird in solchen Heilungsgottesdiensten gesagt, Krankheit ist schlecht. Das stimmt nicht. Wir finden viele Dinge in der Bibel, wo das anders dargestellt wird. Ich darf Wilfried Flock zitieren, er sagte, man erkrankt nicht nur an etwas, sondern man erkrankt auch zu etwas. Krankheit kann auch einen Sinn haben. Wir Ich habe es vorhin gesagt, der Blindgeborene hatte den Sinn, dass Gott verherrlicht wird. Paulus spricht davon, dass er zu Gott gebetet hat, dass er ihm diesen Pfahl aus dem Fleisch nimmt, was auch für eine Krankheit steht. Und Gott erhört das nicht. Warum? Damit er nicht stolz wird. Es hat auch einen Sinn. Es kann auch zur Bewahrung dienen. Krankheit kann auch dafür da sein, dass andere Menschen dadurch auf Gott hingewiesen werden. Wir können uns die ganzen Dimensionen der Krankheit gar nicht vorstellen, aber was wir uns sicher sein dürfen, Krankheit hat einen Sinn. Wenn Gott jemanden erkranken lässt, eins seiner Kinder oder auch andere Menschen, es steht ein Sinn dahinter. Ich möchte nicht sagen, dass heutzutage keine Krankenheilung mehr passiert. Auch das müssen wir nüchtern betrachten. Auch heutzutage kommt es vor, dass Gott kranke Menschen heilt. Es mag manchmal ganz Kleinigkeiten sein, von einer Erkältung, vielleicht von argen Schmerzen. Es kann manchmal etwas ganz Großes sein. Ich durfte das einmal miterleben. Ich hatte während des Studiums einen Einsatz in Afrika und war dort in einem größeren Hospital. Und dann wurde uns eine Frau aus einem kleinen Haus zugewiesen. Wir sollten sie operieren und da war der Befund schon dokumentiert. Es war ein Riesentumor vorhanden. Ich sollte sie vor der Operation nochmal voruntersuchen und ich habe diesen Tumor nicht gefunden. Und laut dem Befund muss das so ein großer Tumor gewesen sein, den hätte man schon fast sehen müssen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich holte den diensthabenden Arzt dazu, wir haben es beide gesucht, geschallt, der Tumor war nicht da. Das haben wir der Frau mitgeteilt, wir finden ihren Tumor nicht. Und dann sagte sie, ja, meine Gemeinde hat auch für mich gebetet. Ein schönes Zeugnis, wir haben sie wieder nach Hause geschickt, musste nicht operiert werden. Auch heutzutage kommt das noch vor. Gott hat immer noch die gleiche Kraft, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Aber zu behaupten, dass wenn wir über jemanden beten oder mit jemandem beten, dass er auf jeden Fall von der Krankheit geheilt wird, das ist unnüchtern und nicht biblisch und da sollten wir aufpassen. Natürlich bringt Gebet mit und für einen Kranken etwas. Es heißt nicht immer, dass man heil wird. Es gibt in der Medizin ein schönes Zitat, das besagt, man kann manchmal heilen, oft lindern, aber immer trösten. Und ich finde, das trifft auf ein Gebet genauso zu. Manchmal kann ein Gebet heilen wirken, aber es wird immer den Betroffenen trösten, lindern und ihm zeigen, wie nah ihm Gott steht. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn Jesus auf Menschen zugeht, die erkrankt sind, dann spricht er sie auch auf Dinge an, die vielleicht unangenehm sind. Dass er sie darauf hinweist und auf die Sünden, die vielleicht da sind. Ich habe mich gefragt, wie sieht es denn aus bei körperlicher und geistlicher Hilfe, die man kranken Menschen anbieten darf? Und ich bin mir sicher, dass es ein Punkt, den man nicht voneinander trennen sollte. Gerade wenn wir kranke Menschen besuchen, wenn man mit kranken Menschen zu tun hat, darf man die Möglichkeit auch nutzen, über geistliche Angelegenheiten zu sprechen. Natürlich ist es bei Geschwistern etwas anderes, wenn wir wissen, dieser Mensch, der kennt Jesus, der lebt mit Jesus, dann kann man ihn vielleicht anders ermutigen, anders geistliche Hilfe anbieten, als bei jemandem, der den Herrn noch nicht kennt. Aber gerade da sind Menschen auch offen. Offen, wenn sie krank sind, über Themen zu sprechen, mit denen man normalerweise nicht so in Verbindung steht. Man kann sich mit einem Menschen über das Leben nach dem Tod unterhalten, vielleicht bei einer Tasse Kaffee, wenn er gesund ist. Das wird ein ganz anderes Gespräch, als wenn man ihm das mit dem gleichen Thema konfrontiert, wenn er eine infauste Diagnose bekommen hat. Ich erinnere mich auch damals an die Zeit meines Studentendaseins, da hatten wir auch den Auftrag, wir sollten zu einem Patienten als Studentengruppe reingehen, der so eine Diagnose hatte, wo klar war, die Lebenszeit ist begrenzt, wir sollten ihn mit ihm ein Gespräch führen, Anamnese erstellen und so weiter, was man da auch so macht. Und als wir dann fertig waren, hatten wir noch ein bisschen Zeit und dann haben wir ihn generell mal über die Krankheit gefragt und wie gehen Sie mit der Krankheit um? Und dann erzählt er, ja, meine Kinder sind bei mir und die Familie und alles ganz toll und alle kümmern sich um mich. Und ich hatte in der Gruppe noch ein Kind Gottes, einen Bruder, der dann das mal auf den Kopf traf und er fragte diesen Kranken, wie gehen Sie denn damit um, dass Ihr Leben endlich ist? Dieser Mann weinte bitterlich. Ja, ist, glaube ich, eine Frage, die wird selten aufgeworfen. Man spricht viel über das Außenrum, nicht, wie sind die Angehörigen, wie gehen sie mit den Schmerzen um, Aber was ist mit diesem Gedanken, dass das Leben endlich ist? Und gerade dieser Gedanke ist solchen Menschen sicher sehr präsent. Und da darf man sich auch in einem Gespräch Zeit für nehmen, um das zu thematisieren. Und weil Jesus diese Kranken so wichtig waren, weil Jesus viel Zeit mit Kranken verbrachte, war es ihm auch wichtig, dass seine Jünger Zeit mit Kranken verbringen. Ich finde, da sind es zwei schöne Bibelstellen, wo er einmal die 72 Jünger aussendet und dann die 12. Da heißt es: Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen: Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In Matthäus 10, Vers 5, da sandte er die 12 aus, und dann sagt er: Die 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen und sprach: Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Also wir sehen da setzt Jesus diese beiden Sachen irgendwie gleich. Er sagt: Geht hin, predigt, aber im gleichen Zug kümmert euch auch um die Kranken. Macht da keinen Unterschied. Das Evangelium ist nicht nur für die Gesunden da, sondern auch für die Kranken. Und ganz interessant fand ich das, als Jesus am Ende seiner Dienstzeit, bevor er von der Erde geht, noch einmal mit den Jüngern spricht, dann sagt er Folgendes in Markus 16, 15: Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Und nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben, ging in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Ja, auch da sagt er, primär geht es um das Evangelium. Geht hin und predigt das Evangelium. Aber wichtige Zeichen sind auch Krankenheilung. Und das ist so irgendwie einer der letzten Sätze, die Jesus den Jüngern mitgibt. Wir können uns vorstellen, was für eine Bedeutung das hat, so die letzten Worte eines Dahinscheidenden. Man hört ja so oft, wenn jemand gegangen ist, gestorben ist, was hat er denn zuletzt gesagt? Hier sehen wir von Jesus, das hat er zuletzt gesagt, bevor er in den Himmel aufgefahren ist und wusste, in dem Rahmen wird er seine Jünger nicht mehr wiedersehen. Auch da schien Zeit für Kranke ein wichtiger Aspekt für ihn zu sein. Jetzt dürfen wir uns natürlich fragen, was bedeutet das für uns heute? Was möchte Jesus uns heute sagen? Wenn Jesus als Freund der Kranken bezeichnet wurde, wie können auch wir Freunde der Kranken werden? Zum einen möchte ich nochmal diesen Vers lesen, den wir jetzt schon einige Male gehört haben in den anderen Teilen der Predigtreihe. Da heißt es: Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Da sehen wir nochmal, wie Jesus auch rückblickend auf Krankheit einen besonderen Wert gelegt hat, auf Besuche von Krankheiten. Und natürlich fragt man sich, wie kann man zu solchen Menschen werden, die da gemeint sind, die Kranke besucht haben, die Zeit mit ihnen verbracht haben. Ich bin mir sicher, es gibt viele Aspekte, um Freunde von Kranken werden zu können. Ich darf da auch an die Predigt von Manuel anknüpfen, der uns die drei Gs nahegebracht hat. Die Predigt Reihen Hörer wissen mehr. Die drei Gs, das waren Gemeinschaft, Gebet und Geld. Ich glaube, Geld ist in dem Fall nicht das, was Kranke oder zumindest in unseren Filmen brauchen. Aber das eine ist Gebet. Ja? Wir lesen in Jakobus Kapitel 5, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Auch da ist Gebet für Kranke ein wichtiger Aspekt unseres Daseins, in dem wir Freunde von diesen Kranken werden können. Warum ist Gebet so wichtig? Ich denke, zum einen, wir rufen uns immer wieder aktiv diese Menschen ins Gedächtnis, Auch wenn wir hier beim Austausch Kranken, die Namen der Kranken nennen, dafür beten, uns sind wir bewusst, dass diese Menschen da sind, dass sie vielleicht nicht im Gottesdienst sein können, weil sie krank sind. Und dadurch werden sie uns immer wieder präsent. Und wir dürfen mit den Kranken beten, wir dürfen für die Kranken beten, wir dürfen auch über die Kranken beten. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich die Gemeinschaft mit diesen Erkrankten. Wie können wir da solche Menschen besser im Blick behalten? Ich denke, es gibt viele aus unserer Gemeinde, die haben einen Blick dafür, für gerade die kranke Geschwister, die nicht regelmäßig kommen können. Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn wir auf den aktuellen Stand gebracht werden, wie es solchen Menschen geht. Dann dürfen wir immer Teil dran haben, wie es unseren lieben Geschwistern geht. Und ja, auch wir dürfen uns Zeit nehmen, um Gemeinschaft mit diesen Geschwistern zu haben. Wir dürfen uns austauschen. Und ich erinnere mich daran, als ich noch Jugendlicher war in der Gemeinde, wo ich damals tätig war, hatten wir immer einmal die Woche einen sogenannten Altenbesuch. Wir sind dann einmal zusammen als Jugendkreis, haben wir Alte und Kranke besucht. Und ich muss sagen, man glaubt ja immer, wenn man zu Kranken geht, dass man ihnen was mitgibt und sie davon profitieren. Das ist nicht immer so. Es ist manchmal genau andersrum. Es ist manchmal genauso, dass man zu den Kranken geht und man erbauter und ermutigter wieder nach Hause kommt und sich denkt, schön, dass die Menschen im Geiste so gesund sind. Wie wir lesen das im Johannesbrief, da sagt Johannes, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. Ja, manche Menschen sind erkrankt, aber deren Seele geht es so wohl, dass man durch diese Besuche selbst davon profitieren kann. Und ich denke, jedem von uns fällt sicher auch ein Beispiel ein von Menschen, die vielleicht krank waren, die schwer krank waren, von dem aber so viel geistlich lernen konnte, dass jeder Besuch einfach ein Profit war. Und es gibt auch Menschen, die sind vielleicht gerade in einer Situation in der Krankheit, wo es ihnen schwerfällt, nach oben zu blicken. Denen dürfen wir auch Hoffnungen weitergeben. Denen dürfen wir aus Offenbarung die Verse zitieren, wo es heißt, und Gott wird abwischen alle Tränen. Und Krankheit wird nicht mehr sein und Leid wird nicht mehr sein. Ich glaube, dieser Vers ist für jemanden, den das gerade akut betrifft, viel wichtiger und viel bedeutender als für einen Gesunden, der das einfach zur Kenntnis nimmt. Und wie ich auch vorhin schon sagte, auch kranke Menschen dürfen ein Missionsfeld darstellen. Auch mit kranken Menschen sollte man die Möglichkeit nutzen, um über Jesus zu sprechen, um darüber zu sprechen, dass Dinge noch in Ordnung gebracht werden müssen, dass das Leben noch in Ordnung gebracht werden müssen. Ich hatte da auch mal die Möglichkeit, mit jemandem darüber zu sprechen, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, und es war absehbar, dass es nicht mehr lange auf dieser Erde so weitergehen würde. Und ich habe ihn einfach nur gefragt, sind Sie bereit, Ihrem Gott zu begegnen? Und sagte zu mir, das hat ihn noch nie jemand gefragt. Ich glaube, das ist wirklich eine Möglichkeit, mit solchen Menschen nochmal ins Gespräch zu kommen. Und ja, wir müssen uns da keine Illusionen machen. Es wird sich nicht jeder bekehren, mit dem wir darüber sprechen, nur weil er krank ist. Haben sich ja auch einige von uns schon erlebt und ich leider auch, dass Menschen gerade auch auf dem Sterbebett, wenn man sie nochmal darauf anspricht, gesagt haben, nein, ich möchte das nicht. Aber trotzdem ist es unser Auftrag, solchen Menschen das Evangelium nochmal nahe zu bringen, und wir dürfen uns da auch wirklich, ja, dürfen da auch ganz frohen Mutes vorangehen und müssen keine Angst haben, denn was gibt es für diese Menschen Schöneres als, wir haben es vorhin von Klaus gehört, dass die Sterbestunde eine der schönsten Stunden ist. Was gibt es für diese Menschen dann Schöneres, wenn sie doch im letzten Moment noch die Gnade annehmen dürfen? Kranke sind Freunde von Jesus, und wir als seine Nachfolger sollten auch Kranke zu unseren Freunden machen. Und ich möchte mit dem Vers abschließen aus Matthäus 25, 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt an einem von diesen meiner geringsten Brüdern, in Klammern diesen Kranken, Klammern zu, das habt ihr mir getan. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr, wir möchten dir danken, dass du ein Freund von Menschen bist, die vielleicht in der Gesellschaft nicht viele Freunde haben. Wir möchten dir danken, Herr, dass du dir Zeit genommen hast, dass du keine Berührungsängste hattest, dass du jemand warst, der auf diese Menschen zugegangen ist, die vielleicht gar nicht mehr daran geglaubt haben, dass noch jemand auf sie zukommt. Und wir danken dir, dass wir von dir viel lernen dürfen und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Augen öffnest, dass du unser Herz öffnest, dass du uns zeigst, mit welchen Kranken auch wir Zeit verbringen sollen und dürfen, dass wir diesen Menschen etwas von dir weitergeben dürfen, dass wir Gemeinschaft pflegen dürfen und dass wir auch dadurch ein Segen für andere sind, aber auch von diesen Menschen Segen empfangen dürfen. Bitte gib uns dazu Mut, gib uns dazu Zeit und auch viel Weisheit für die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Amen.